Servus, ich bin Daniela, ich bin Bildungsreferentin im Bayerischen Jugendrotkreuz und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. Wie stellt man es an, dass das Rote Kreuz weiß, was das Rote Kreuz weiß? Konkreter, wie bereitet man die Informationen aus Forschungsprojekten oder Erkenntnisse aus großen Einsätzen so auf, dass sie in der Breite, in der Fläche und vor allem in der Praxis der vielen Rotkreuzgliederungen an der Basis ankommen? Darüber habe ich am Beispiel der strategischen Empfehlungen aus der Evaluation des Hochwassereinsatzes 2021 im Ahrtal mit Sabrina Bagus gesprochen. Sabrina ist im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes Gesamtkoordinatorin Innovationstransfer und war selbst auch im Ahrtal im Einsatz. Inhaltlich geht es um die Modernisierung des komplexen Hilfeleistungssystems, die Organisationsstrukturen und Rollenverteilung bei großen Schadenslagen zwischen Bundesverband und Landesverbänden des Roten Kreuzes, die Ressourcenaufteilung auf staatlich geführte und Rotkreuz-eigene Einsätze, verbandsweite Lösungen für Ressourcen- und Personalmanagement sowie Lageübersicht und Einsatzinformationen, den Einsatz ungebundener HelferInnen, Wissensmanagement, Lern- und Umsetzungsprozesse im Roten Kreuz und die Stärkung und Harmonisierung der Aus- und Fortbildung. Ein bunter Strauß an Themen also und zugleich in einer föderalen Organisation wie dem Roten Kreuz auch ein dickes Brett. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. Dezember 1977 ratifizierte die Bundesrepublik Deutschland erstmals die Zusatzprotokolle 1 und 2 zu den Genfer Abkommen, die am 8. Juni 1977 verabschiedet worden waren. Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten erfolgte eine erneute Ratifikation am 14. Februar 1991 mit nunmehr 10 Anmerkungen. Über das Internet bin ich verbunden mit Sabrina Bagus vom Generalsekretariat mal wieder in Berlin des Roten Kreuzes und wir fangen an, wie wir immer anfangen, nämlich wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, hallo. Mein Name ist Sabrina Bagus. Ich bin jetzt seit Januar 2022 hier im Generalsekretariat, bin tatsächlich aber schon vorher eine längere Zeit auch im Roten Kreuz schon involviert gewesen, sowohl in der Bereitschaft, in Ehrenamt, aber vor allem auch in der Auslandshilfe, in Auslandseinsätzen. Und bin interessanterweise damals auch über den Auslandspool tatsächlich ins Ahrtal geschickt worden. Und so ist es dann am Ende dazu gekommen, dass ich die Evaluation des Hochwassereinsatzes auch hier im Generalsekretariat durchgeführt habe und jetzt in der Position der Gesamtkoordination Innovationstransfer bin, wo es darum geht, die Ergebnisse aus der Forschung und unter anderem eben auch aus der Evaluation wieder zurück in die Praxis zu bringen.
Okay, das müssen wir gleich mal aufdröseln. Also das heißt, du hast angefangen im Ehrenamt irgendwann in der Bereitschaft. Das heißt, ganz klassisch so, wie kommt man da dazu, wie geht das?
Tatsächlich war das schon entstanden aus meinem Interesse aus den Auslandseinsätzen. Und mir wurde da einfach im Rahmen so einer Weiterbildung von der Föderation auch damals empfohlen, doch auch im Inland mal nach einem Ehrenamt zu gucken und zu schauen, wie ist denn da eigentlich ja auch ein Ehrenamt im Deutschen Roten Kreuz, wie fühlt sich das an, was gibt's da für Möglichkeiten und Aufgaben? Und um das einfach mal auszuprobieren, bin ich dann auf eine Bereitschaft zugegangen und bin da auch wirklich als ganz simple Sanitäterin eingestiegen. Genau.
Okay, aber das heißt, du warst zuerst in der Auslandshilfe als Delegierte und hast dann quasi war so der Hinweis, hey, schau doch mal die Organisation an der Basis an im Inland. Wie kamst du denn zu der Auslandshilfe?
Oh Gott, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Story. Ich war eigentlich in einem ganz anderen beruflichen Bereich mal tätig. Ich habe im Kultur- und Medienmanagement gearbeitet und hatte dann eine Phase, wo ich einfach total unzufrieden war mit dem, was ich da gemacht habe und mich nochmal neu orientieren wollte. Und bin dann über viele Umwege tatsächlich auf internationale Katastropheneinsätze gestoßen. Und das ist ja nun mal nicht so einfach, da einzusteigen. Auch dafür braucht man Ausbildung und Trainings und Vorwissen und politische Einschätzungen. Und mir wurde damals, wie gesagt, diese Weiterbildung von der Föderation empfohlen, wo man auch ein Praktikum machen kann, mal bei einer anderen Rotkreuz-Gesellschaft. Das habe ich damals beim amerikanischen Roten Kreuz gemacht, interessanterweise. Und genau, da wurde mir während dieses Programmes einfach empfohlen, dann wie gesagt auch ins Inland mal reinzugucken, um einfach zu sehen, wie arbeiten unterschiedliche Nationalhilfsgesellschaften. Das war einfach da, von da der Hinweis sozusagen.
Okay. Was hast du denn für Einsätze gemacht im Ausland?
Also für das Rote Kreuz war ich in Griechenland auf Lesbos nach den Feuern in Moria. Ich war in Honduras nach den Hurricanes und war zum Beispiel beim amerikanischen Roten Kreuz nach den Hurricane Michael im Einsatz und bei den Californian Wildfires. Also beim Hurricane Michael habe ich vor allem im Bereich Assessments mitgearbeitet und bei den California Wildfires eher in der Lagebeobachtung.
Okay, also aber das heißt, also okay, also Katastrophen und Naturkatastrophen, aber das heißt weltweit schon unterwegs gewesen. Und dann hast du gesagt, aus diesem Kontext bist du dann auch in den Ahrtal-Einsatz gekommen 2021, was ja interessant ist, weil das ja eben kein Auslandseinsatz, sondern Inlandseinsatz fürs Rote Kreuz, also fürs Deutsche Rote Kreuz war. Das heißt, wie war der Link da? Wie kommst du dann aus der Auslandsrolle ins Inland?
Genau, ich war dann ja in dem Personalpool, in dem Searchpool hier, der betreut wird aus dem internationalen Bereich hier im Generalsekretariat drin und wurde dann angefragt, ob ich zur Verfügung stände, eben in Hinsicht darauf, dass ich eben in vergangenen Einsätzen aktiv war und man da eben Anschlusspunkte auch sehen würde. Und auch einfach deshalb, weil so ein großer Bedarf an Personal auch einfach da war für diesen Einsatz, dass man mich da angefragt hat. Und ich hatte eben Zeit, also man hat mich da direkt für 2 Monate auch angefragt, ob ich vor Ort sein wollen würde. Und so bin ich dann tatsächlich auch interessanterweise über den Auslandpool ins Inland gekommen. Und so, ja, das bin ich in meine Position her, bin ich irgendwie auch gekommen. Das war nie geplant, eigentlich war ich immer, habe ich mich immer international orientiert und jetzt bin ich halt doch im Inland auch gelandet.
Ja, genau, das ist ja ganz spannend, weil ja irgendwie gefühlt schon die Strukturen für jetzt an dem Beispiel Katastrophenhilfe im Inland und im Ausland sich schon ein Stück unterscheiden. Das wäre vielleicht auch mal eine eigene Folge wert. Und gleichzeitig gab es ja Schnittmengen. Wir hatten ja zum Beispiel auch eine Folge mit dem Kurt Schein zu dem Thema Einsatz der Kläranlage im Ahrtal, wo man ja auch sieht, das ist ja eigentlich ein Konzept gewesen, was für die Auslandshilfe gedacht war, was man aber jetzt im Inland genutzt hat, weil halt auch die Infrastruktur komplett zerstört war und man sowas halt vielleicht jetzt nicht erwartet in Deutschland, aber wo man sieht, dass da durchaus auch Synergien geben kann. Was hattest du dann für eine Rolle in dem Ahrtal-Einsatz 21?
Tatsächlich ganz unterschiedlich, ja. Aber die, in der ich am längsten war und in der ich auch die meisten Eindrücke gesammelt habe aus dem Gesamteinsatz, war ich, dass ich am Ende vor allem so ein bisschen Unterstützung der Gesamteinsatzleitung war und da viel Kontakte gehalten habe in unterschiedliche Einsatzbereiche. Zum Teil auch mal in den Einsatzstab hinein und da vor allem ja wirklich unterstützt habe, viel auch in der Kommunikation mit dem betroffenen Landesverband und Kreisverband und so weiter. Da war ich einfach in allem immer mal so ein bisschen auch dabei.
Okay, und wir waren ja heute dann im Schwerpunkt, also vielleicht als ein Beispiel von, es gibt eben eine Evaluation von diesem Hochwassereinsatz, da gibt es dann auch eine Dokumentation dazu. Ich nehme an, da warst du wahrscheinlich auch dann irgendwie intensiver beteiligt quasi, oder?
Genau, die Dokumentation ist final auf dem Weg, sage ich mal soweit. Genau, wissenschaftlich wurde das ganze Jahr über einen längeren Prozess auch aufbereitet. Die Handlungsempfehlungen wurden, ja, also auch daran war ich beteiligt, aber wurden vor allem eben auch erstellt durch eine Mitarbeit einer Steuerungsgruppe, die in den Gesamtprozess involviert war. Es gab eine Steuerungsgruppe für die Evaluation des Hochwassereinsatzes und vor allem mit der gemeinsam wurden dann die Handlungsempfehlungen auch entwickelt. Und ja, genau, die Aufbereitung, die Dokumentation, da sind wir tatsächlich, bin ich dann auch mit dran, genau.
Dass das so umfangreich aufgearbeitet wird, ist jetzt ja auch nicht, wie soll ich sagen, total typisch und Standard, aber es ist natürlich auch kein Standardeinsatz gewesen, sondern ein sehr großer. Bevor wir dazu dann gleich kommen, vielleicht nochmal kurz, also du hast ja gesagt, du bist Gesamtkoordinatorin Innovationstransfer. Was ist denn die Idee von dieser Rolle oder was ist da der Plan, was sollst du da tun?
Genau, man hat über die Jahre, unsere Forschungsabteilung hier, die ist auch schon ein Weilchen älter. Also über 10 Jahre wird hier im Generalsekretariat auch schon geforscht und evaluiert zu bestimmten Themen und Projekten. Und man hat einfach irgendwann gesehen und vor allem jetzt auch nochmal in dem Ahrtal-Einsatz, es ist schon so viel Wissen da und so viel Konzepte und Ideen und Wissen zu bestimmten Themen. Und irgendwie kommt das aber nicht in der Praxis an. Und das hat dann auch nochmal verschiedene Facetten. Das eine ist sicherlich immer die Kommunikation, besonders bei uns im Verband. Also wie kommt eine Information aus dem Generalsekretariat überhaupt über die Ebenen bei den Personen an, die sie dann umsetzen können und wollen und sollen. Aber vor allem auch, wie sind die Informationen so aufbereitet, dass sie verständlich sind, dass sie schnell ergreifbar sind. Und dann ist der nächste Schritt, ist ja schön und gut, wenn dann auch die Informationen da sind, aber sie müssen auch umgesetzt werden. Mhm. Und zum Beispiel beim Thema ungebundene Helfende, Spontanhelfer, das ist tatsächlich eines der ersten Themen gewesen, was hier im Team behandelt wurde. Die Konzepte dazu sind über 10 Jahre alt und trotzdem ist man da in der Umsetzung halt noch nicht viel weiter. Oder mittlerweile schon, kann man schon sagen, auf jeden Fall. Es gibt da viele Bewegungen in vielen Bereichen. Nur da scheint es einfach strukturiertere Umsetzungsprozesse und Begleitungen auch geben zu müssen, um in dieser Komplexität des Verbandes, wo immer bei jedem Thema auch viele unterschiedliche Verantwortliche mit involviert werden müssen an jedes Thema, um das einfach zusammenzubringen und Umsetzungsstrukturen zu schaffen, wodurch dann einfach durch die Theorie auch Praxis werden kann.
Also es heißt deswegen auch so ein Stück weit der Bezug zur Sicherheitsforschung, weil da eben, wie du jetzt beschrieben hast, am Beispiel der SpontanhelferInnen, das ist ja auch das Wesen, finde ich, von so Forschungsprojekten. Das hat halt irgendwie einen klar abgegrenzten Scope und einen gewissen Zeitraum und eine Finanzierung. Und dann ist es so und dann läuft es ab und dann ist halt die Zeit aus oder das Geld oder beides. Und dann macht man irgendwie eine Publikation und dann freuen sich bestimmt Leute und so. Und da, keine Ahnung, haben da vielleicht auch persönlich noch dann Interesse dran, aber dann ist das erstmal quasi, dann ist diese Erkenntnis erstmal da und ist auch so dokumentiert, wie man das halt so macht. Und jetzt wäre quasi dann das, was man draufsetzt, zu sagen, also erstens nicht nur so zu dokumentieren, wie man das halt so macht, sondern vielleicht noch so, dass das anschlussfähig ist an die Praxis und halt möglichst konkret verstanden wird und genutzt werden kann und gleichzeitig diesen Wert, der da ja entsteht und in dem Fall halt ja für alle eigentlich entsteht, nochmal versuchen, so aufzubereiten, dass man sagt, okay, und wie ist jetzt der Schritt von, habe ich die Erkenntnis, habe ich schön aufgeschrieben, aber jetzt im konkreten Tun, wie schaut denn das aus? Das wäre quasi die Herausforderung und die ist jetzt in einer föderalen Organisation wie im Roten Kreuz was für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Aber das, ist das so das, was ihr da vorhabt oder ist das dein Auftrag quasi?
Das, genau, du hast es total auf den Punkt gebracht und hast es auch deshalb auf den Punkt gebracht, wo das herkommt, dass es bisher eben nicht so wirklich funktioniert hat. Es ist jetzt wirklich eine Investition und eine Entscheidung gewesen, auch hier aus dem Generalsekretariat, da nochmal sich bewusst dafür zu entscheiden, so eine Rolle auch überhaupt zu schaffen und so eine Funktion zu schaffen, Informationen aufzubereiten, zu kommunizieren und in die Umsetzung zu bringen. Also das ist tatsächlich genau der Punkt, dass es eben in Forschungsprojekten so in dem Umfang einfach nicht mitfinanziert wird und wir da auch jetzt im Alltag einfach nach wie vor der Herausforderung stehen. Es gibt jetzt eigentlich so viele wichtige Inhalte und Themen, zu denen gearbeitet werden müsste in dem Bereich Innovationstransfer und wir sind da wirklich tatsächlich auch durch Ressourcen einfach super limitiert, aber zumindest ist diese Entscheidung gemacht worden. Wir schaffen dafür eine Stelle, die sich jetzt darum kümmert, Kommunikation zu verbessern, aufzuarbeiten, nochmal umzugestalten und zu komprimieren, zum Teil Informationen und dann, wie gesagt, die Umsetzung auch mit anzustoßen. Das ist wirklich schon mal ein wirklich großer Erfolg, der jetzt auch geschaffen wurde, finde ich.
Ja, genau. Und gleichzeitig, also wäre logisch, das kostet jetzt auch wieder Geld, aber es wäre halt eigentlich eine Investition um dieses Wissen halt auch tatsächlich nutzbar zu machen für die Organisation und im Idealfall ja dadurch einen Wert zu generieren, der deutlich größer ist. Ich hatte mir so das Bild angeschaut, also wenn man sagt, also genau, Rotes Kreuz, 19 Landesverbände, weiß ich nicht, 500 Kreisverbände und so weiter, dann das ist so eine, wie du schon gesagt hast, genau, da gibt es ganz viel Partizipation und so, und dann muss man da immer alles abstimmen und dann gibt es verschiedene Interessen und so. Und eigentlich ist es nämlich gar nicht so richtig eine Organisation, sondern eigentlich sind es viele kleine Organisationen. Und da ist natürlich auch irgendwie Selbstständigkeit ganz wichtig und so, aber gleichzeitig ist es ja eine Organisation, die schon irgendwie die gleichen Werte hat, das gleiche Ziel, und wie das organisiert ist, ist eigentlich wurscht. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist, also ich habe für mich so das Bild, das sind so entweder dicke Bretter, den man bohren muss, oder es ist halt auf jeden Fall mehr Marathon als Sprint. Und dann hatte ich so für mich das Bild, also du magst gern dicke Bretter bohren oder Marathon laufen. Beschreibt dich das gut oder ist das eigentlich kein gutes Bild?
Ich glaube tatsächlich, dass ich lange an Themen dranbleibe, auch wenn sie für andere Leute vielleicht irgendwann frustrierend sind oder hoffnungslos erscheinen. Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich oft auf dem Weg, dass auch bei vielen Themen auch immer schon viel Erfahrung und Historie natürlich dahinter liegt, warum Dinge nicht vorangehen und Dinge nicht klappen. Also ich habe erstmal in diesem ganzen Evaluationsprozess überhaupt auch oft das Gefühl gehabt, es wollen eigentlich am Ende doch alle das Gleiche. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine der Motivationen, die ich in dem ganzen Prozess auch habe. Und der andere Punkt ist vielleicht, dass ich wirklich einfach so ein bisschen, ich will nicht sagen penetranter bin, aber einfach dranbleibe und vielleicht auch lange einfach die Zuversicht habe, dass durch kleine Schritte sich doch Dinge auch ändern können. Und ich finde schon, dass man das jetzt auch mittlerweile an einigen Stellen so merkt, dass Diskussionen losgehen, dass Themen irgendwie nochmal sich angeschaut werden, die vielleicht an anderer Stelle schon mal abgeschrieben worden waren, und das dann auch dann wieder kleine Erfolge, die mich in dieser Hoffnung bestätigen, dran zu bleiben.
Okay. Also das heißt aber, das Glas ist auf jeden Fall halb voll und nicht halb leer.
Ja, genau. Okay, muss es sein, sonst macht mein Job keinen Sinn.
Ja, sehr gut. Genau, und jetzt nehmen wir doch als Beispiel eben, also aus der Evaluation des Hochwassers kam raus unter anderem ein Papier, das heißt Strategische Handlungsempfehlungen zur Evaluation des DRK-Hochwassereinsatzes 2021. Das heißt, da geht es um die Hochwasserlage unter anderem in Rheinland-Pfalz und NRW, wo es ja insgesamt zu, würde ich sagen, schon verheerenden Schäden, auch ja ein Haufen Todesfällen gekommen ist, und was in der Summe ja in Teilen heute noch andauert, der Einsatz mit entsprechenden Betreuungs- und Nachsorgeangeboten, oder eben wahrscheinlich die Kläranlage ist auch noch im Betrieb. Also es heißt schon was ganz Außergewöhnliches, und wo bestimmte Phänomene auch aufgetreten sind, also jetzt am Beispiel des Roten Kreuzes, aber natürlich auch andere Organisationen, Einsatzkräfte aus ganz Deutschland versuchen da irgendwie in einer unübersichtlichen Flächenlage zusammenzuarbeiten und so weiter. Aber es gibt dieses Papier. So. Und Teil wahrscheinlich auch des Innovationstransfers ist jetzt zu sagen, das Papier, das, da gibt es so, ist gar nicht 9 oder so Empfehlungen, wo man sagt, okay, das wäre so die Erkenntnis da draus. Und das wäre jetzt ein Beispiel, wo ihr jetzt versucht, das quasi in den Verband zu tragen, oder?
Das ist ein Beispiel, und das ist tatsächlich auch schon ein super großes Beispiel. Denn das ganze Thema der Evaluation war damals, sich die innerverbandliche Kommunikation und die Strukturen anzuschauen. Und das ist natürlich, du hast eben von dicken Brettern geredet, dicker gibt's vielleicht gar nicht, weil man sich da so sehr auch nochmal die Grundsätze, das Thema Identifikation und Zusammenarbeit in Krise und Alltag, all diese Themen kommen dabei nochmal auf. Genau, also so ein Umsetzungsprojekt, was jetzt einfach auch nochmal viel Fokus verlangt, und wozu es zum Beispiel jetzt auch eine neue Steuerungsgruppe gibt, einfach weil dieses Thema so groß und strategisch ist, weil man jetzt einfach sagt, wir haben hier so viele Dinge nochmal aufgedeckt, dass wir jetzt auch wirklich sicher gehen wollen, dass die Sachen umgesetzt werden.
Genau, also welche das sind, würde ich sagen, also ich würde die Empfehlungen quasi gerade dann so Überschrift für Überschrift durchgehen, und wir schauen da mal ein bisschen drauf. Aber du hast gesagt, es gibt eine eigene Steuerungsgruppe. Was kann man sich da vorstellen? Wer ist da beteiligt? Wer ist in so einer Steuerungsgruppe?
Genau, das ist in diesem Fall zum Beispiel unser Vizepräsident Dr. Schön. Es sind die Bundesleitungen der Gemeinschaften dabei. Es sind zwei Vertretungen der VG Bund auch mit dabei. Unser Bundeskatastrophenschutzbeauftragter ist dabei. Also es ist eine Mischung von Menschen, die den Verband repräsentieren, die strategische Entscheidungen auch mit anschieben können, die involviert sind in andere oder wichtige Gremien und Organe des Verbandes, um einerseits natürlich den Prozess auch gut mit überblicken zu können und zu schauen, geht das wirklich in eine Richtung, die für uns als Verband auch gut und sinnvoll ist, dann aber auch die Möglichkeit hat, mal Sachen voranzubringen, wenn es vielleicht irgendwo stoppt.
Okay, aber das heißt, das ist ja eine Mischung, weil du gesagt hast, Bundesleitung der Gemeinschaften, also es wäre quasi Top-Management im Ehrenamt, gleichzeitig VG Bund, muss ich kurz erklären, Verbandsgeschäftsführung Bund, das heißt, das ist also Generalsekretär und die Landesgeschäftsführer wahrscheinlich.
Genau, so? Landesgeschäftsführung sind vertreten.
Ja, genau. Also das heißt, man hat das Top-Management sowohl aus dem Ehrenamt als auch aus dem Hauptamt, die sich eben jetzt zusammensetzen und überlegen, wie kriegt man das A kommuniziert, aber B vor allem dann die Dinge, die da identifiziert worden sind, tatsächlich auch umgesetzt, um zu sagen, wir ziehen wirklich eine konkrete Lehre aus diesem Einsatz, was ja schon eben, also auf jeden Fall wichtiger Schritt, aber vielleicht auch ein Stück mutiges, weil man halt dann vielleicht auch ansprechen muss, wo man sagt, da sind halt Dinge aufgefallen, die kann man wahrscheinlich noch besser machen. Dann schauen wir mal rein. Die erste Empfehlung heißt Modernisierung und strukturierte Umsetzung des komplexen Hilfeleistungssystems. So, da ist ja gleich mal was geboten. Sag doch mal kurz, was ist denn das komplexe Hilfeleistungssystem für diejenigen, denen das vielleicht nichts sagt?
In der Hoffnung, dass es ganz vielen schon was sagt, denn das komplexe Hilfeleistungssystem ist schon ein eigentlich sehr altes Konzept, was wir uns mal auferlegt haben. 2005 wurde das vom Präsidium beschlossen und 2006 vom Präsidialrat. Durch diese Entscheidung wurde es zum Beschluss nach Paragraph 16 Absatz 3 auch unserer Bundessatzung, was dann wiederum bedeutet, dass es ein Konzept ist, was für uns als Gesamtverband auch verbindlich gilt tatsächlich. Das Konzept ist ein strategisches Konzept für uns zur Mitwirkung des Deutschen Roten Kreuzes im Bevölkerungsschutz und beschreibt, wie wir als Gesamtverband in der Lage sind, mit allem, was wir können, mit all unseren ehrenamtlichen Fähigkeiten, hauptamtlichen, all unseren Arbeitsbereichen so gut zusammenzuwirken in Krisen und Katastrophen, um da wirklich unser volles Potenzial auf die Straße zu bringen. Und das tatsächlich eben nicht nur auf einer Ebene, sondern übergreifend über die unterschiedlichen Ebenen. Wie können wir da gut miteinander arbeiten und ineinander greifen, sodass wirklich der betroffenen Bevölkerung am Ende so gut es geht und so, wie es eben bedarf, ist auch zu helfen. Also wirklich ein cooles Ding, wo wirklich viel drinsteckt auch für uns.
Also das heißt, es ist ja der Versuch, so diese Vielfalt der Aufgaben und Ressourcen und Potenziale im Roten Kreuz im Fall, wo es wirklich drauf ankommt, maximal zu bündeln und zu sagen, egal ob das jetzt jemand ist oder ob das eine Kita ist, ob das irgendwie, keine Ahnung, eine Beratungsstelle ist, ob das eine Bergwachteinheit ist, ob das was auch immer, dass auf jeden Fall alle dazu beitragen, in der Krise zu sagen, okay, was können wir als Rotes Kreuz da schaffen und ich kann mich aufeinander verlassen und kann die Ressourcen möglichst sinnvoll einsetzen, ohne jetzt irgendwelche fiktiven Organisationsgrenzen beachten zu müssen. So würde ich es mal zusammenfassen, oder? Das wäre so die Idee.
Ja, genau. Und also bis zum Blutspendedienst, bis zu den DRK-Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, tatsächlich, dass sich da alle als DRK verstehen und vor allem auch im Alltag schon vorbereiten. Das steckt natürlich dahinter und vorplanen und sich darüber im Klaren sind, wie sie auch in der Krise dann, wie gesagt, miteinander arbeiten können und müssen.
Okay, also das heißt, es ist im Roten Kreuz, es ist das komplexe Hilfeleistungssystem, was bei der ARD Wir sind eins ist. Würdest du sagen, dass das eigentlich eine Kernstärke des Roten Kreuzes ist? Also diese Wahnsinnsvielfalt und dann aber auch zu bündeln und zu sagen, und jetzt schieben wir gemeinsam an?
Ich sehe da einfach ein unglaubliches Potenzial dahinter, was sich im Ahrtal-Einsatz gezeigt hat, dass es doch auch sinnvoll ist und nötig ist, da nochmal drauf zu schauen und tatsächlich dieses strategische Konzept mehr mit Leben zu füllen und in die Umsetzung zu bringen. Also wir als DRK mit unserer Vielfalt, wie du schon gesagt hast, wir können so viel auf die Straße bringen. Das haben wir im Ahrtal auch gezeigt. Also das gesamte DRK war involviert. Und das war ein super Beispiel einfach dafür, wie das auch klappen kann. Und ja, es hat natürlich an vielen Stellen geruckelt, aber auch deshalb, weil so ein Einsatz in solcher Struktur und Ausmaß, und das spielt natürlich viele Faktoren auch nochmal auf der Seite des staatlichen Einsatzes vielleicht mit dazu. Aber so mussten wir uns noch nicht einstellen auf einen Einsatz. Und das war jetzt einfach nochmal der Moment, wo man nochmal drauf gucken muss, da ist so viel Potenzial da und das können wir noch besser bündeln und nutzen, um bei einem nächsten Mal, was hoffentlich natürlich noch ganz lange dauert, einfach noch besser performen zu können.
Okay, und jetzt hast du schon gesagt, es ist ungefähr 20 Jahre alt, das Konzept. Und jetzt ist eine dieser Empfehlungen, modernisieren und strukturiert umsetzen. was bedeutet denn modernisieren? Was muss man da machen?
Ganz aus der Historie gesehen ist es einfach so, dass einige Bereiche im DRK im Verlauf der letzten Jahre zum Beispiel nochmal ganz neu dazugekommen sind. Also als das komplexe Hilfeleistungssystem entstanden ist zum Beispiel, da gab es das Ehrenamt der Wohlfahrts- und Sozialarbeit so noch nicht. Und auch in dem Prozess gab es dann immer wieder, genau, Bereiche, wo man einfach sagen muss, da könnten bestimmte Arbeitsbereiche vielleicht jetzt noch besser integriert werden. Da gibt es neue Fähigkeiten und andere Fähigkeiten und das müsste man einfach nochmal anfassen, um jetzt wirklich alle Fähigkeiten nochmal unter dieses Konzept zu bringen. Das ist so der eine Punkt. Und natürlich gibt es jetzt gerade so im Hinblick auf die politische Situation auch einfach bestimmte Szenarien, die man auch nochmal heranziehen muss, worauf man sich in diesem Rahmen nochmal auch theoretisch vorbereiten kann und was man einfach mit beachten sollte. Nur mal das Stichwort zivil-militärische Zusammenarbeit, was ja aktueller ist denn je.
Genau, aber auch das ist ja nichts Neues, sondern irgendwie klar, also gerade von der Geschichte des Roten Kreuzes, das ja aus bewaffneten Konflikten kommt und aber jetzt tatsächlich geopolitisch möglicherweise dieses Thema wieder etwas mehr in den Fokus rückt und auch jetzt für uns eine größere Rolle wieder spielt als jetzt in den letzten 30 Jahren so. Okay, also man muss das modernisieren inhaltlich, vielleicht nochmal ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Und das wäre wieder ein Beispiel wahrscheinlich, weil strukturiert umsetzen heißt ja dann wieder, also Innovation ist jetzt die Frage, aber Transfer eben zu sagen, dieses Konzept, was es eigentlich gibt und was einen Wert hat und was auch verbindlich ist, irgendwie so zu transportieren, dass das auch bei allen, die das halt betrifft, auch ankommt, oder? Das wäre dann der Plan.
Genau, das ist der eine und der erste Punkt. Man muss erstmal sicherstellen, dass das Konzept, wenn es denn überarbeitet ist, und auch das ist sicher nochmal ein sehr partizipativer Prozess, wo auch alle Ebenen mit involviert sein müssen, um auch sicherzustellen, dass es die Realitäten der unterschiedlichen Ebenen auch überhaupt mit abbildet und ermöglicht, es umzusetzen. Also die Kommunikation ist der eine Punkt. Und der andere, da kann ich jetzt vielleicht mal kurz einmal zitieren aus so einem komplexen Hilfeleistungssystem, einen Satz, der, wie ich finde, das super gut zusammenbringt, was das für uns bedeutet. Und zwar soll das komplexe Hilfeleistungssystem auf allen Ebenen verlässlich, durchgängig, zügig aufwuchsfähig, transparent und interoperabel sein. Und zwar horizontal wie vertikal.
Mhm.
Und genau, ich finde, in diesem Satz alleine, da steckt schon so viel drin, was das bedeutet an Kommunikationsarbeit, an Einigungsarbeit auch über die Ebenen hinweg und an Bewusstsein darüber, welche Verantwortung Personen und Positionen und Ebenen auch in welchen Lagen auferlegt sind, dass man einfach sieht, auch mit Kommunikation hört es da halt nicht auf, sondern da sind wirklich viele Prozesse, die jetzt laufen müssen, die man angehen muss in der Abstimmung, in der auch im Empfinden von Verantwortlichkeiten und Einigkeit darüber, wie man es am Ende auch in die Praxis dann bringt. Also es reicht eben nicht nur drüber zu sprechen. Das wurde, glaube ich, schon auch viel getan tatsächlich in vielen Jahren auch. Und hier steckt aber wirklich nochmal drin, wie umfangreich es doch ist, das dann ja umzusetzen.
Okay, aber das heißt wieder ein Beispiel, dass das eben nichts ist, was jetzt irgendwie in 2 Wochen erledigt ist, sondern das ist eben ein partizipativer Prozess. Das braucht Aufwand, das braucht irgendwie Diskussion und aber schon mit dem Ziel, am Schluss dann zu irgendeiner, also Aktualisierung von diesem Konzept zu kommen und dann aber auch dafür zu sorgen, dass das in der Verbandsrealität ankommt. Aber das, was würdest du sagen, wie lange dauert so ein Prozess?
Ich kann eine optimistische oder pessimistische Antwort geben. Vielleicht den Zeitraum, auf den man sich in der Steuerungsgruppe geeinigt hat. Man möchte die Handlungsempfehlung gerne umgesetzt haben, parallel zur Strategie 2030 bis zum Jahr 2030.
Mhm. Okay.
Und genau, auch da kann man einschätzen, das ist entweder sehr optimistisch oder sehr pessimistisch. Zumindest ist aber der Wille da, das jetzt wirklich strukturiert voranzubringen. Das ist vielleicht wirklich der positive Punkt. Und es kann ja wirklich auch nur besser werden, auch wenn man am Ende die Hälfte umgesetzt hat. dann ist es schon um die Hälfte besser geworden mindestens.
Ja, und gleichzeitig sieht man ja auch, wenn man sich jetzt 2030 vornimmt, ist das ja zumindest ja nicht, wie soll ich sagen, weil das gibt es ja auch das Risiko, dass man irgendwie sagt, ja und hier jetzt Hosenträger und so weiter und das haben wir in einem Jahr erledigt und jeder weiß irgendwie gefühlt, naja, das wird wohl nicht passieren. Das heißt, vielleicht ist das schon ein Stück eben realistischer eingeschätzt zu sagen, okay, das ist eine große Aufgabe und da muss man dranbleiben und dann kann man sagen, naja, warum nicht früher, aber andererseits könnte man auch sagen, wenn man es schafft bis 2030, wäre ja auch viel geschafft. Also das heißt, es wäre definitiv eine gute Investition in die Organisationsentwicklung oder Kultur.
Genau. Plus, man muss ja auch dazu sagen, dass tatsächlich ja schon viel auch angestoßen wurde und wir jetzt auch nicht erst bei Null anfangen in der Umsetzung. Also auch direkt im Nachgang des Hochwassereinsatzes ist schon viel passiert an vielen Stellen, wo jetzt Prozesse schon losgelaufen sind, die in einigen der Handlungsempfehlungen schon wieder zu finden sind. Zum Beispiel gibt es im Ausschuss Ehrenamtlicher Dienst auf Bundesebene einen Prozess zur Integration von Spontanhelfenden. Das wird da aktiv vorangebracht. Es gibt den DRK-Server, der immer mehr ausgebaut wird. Ich weiß, das ist natürlich auch immer ein Thema, aber es ist einfach ein Ressourcenmanagement-Tool für den Verband, das genutzt werden könnte in solchen Großschadenslagen. Dann das Thema Plattform der Gemeinschaften zum Beispiel. Auch da wird viel investiert und gerade pilotiert, dass man da eine Plattform hat, über die man kommunizieren kann, über die Ebenen hinweg auch und über verschiedene Bereiche hinweg. Ich glaube, da läuft auch schon viel.
Genau, da kommen ja, also das passt vielleicht auch gut zu ein paar Handlungsempfehlungen, zu denen wir ja noch kommen. Ich würde gleich mal zur nächsten springen, nämlich die heißt Organisationsstrukturen für Großschadenslagen implementieren und optimieren. Da habe ich mich natürlich gefragt, da gibt es denn heute keine Organisationsstrukturen für Großschadenslagen?
Die gibt es natürlich und da vielleicht wirklich auch nochmal, das hatte ich ja eben kurz schon angemerkt, diese Art des Einsatzes, diese Größe und dieser Umfang, das ist uns einfach lange so nicht mehr passiert. Wir haben auch schon viel, auf das wir zurückgreifen können. Tatsächlich haben wir unsere Krisenmanagement-Vorschrift zum Beispiel, die auch schon super viel definiert. Wir hätten ja auch das komplexe Hilfeleistungssystem gehabt oder fangen wir allein bei der Satzung an. Also da sind ja auch schon viele Aufgaben und Verantwortlichkeiten definiert und auch mögliche Strukturen, auf die man zurückgreifen könnte in solchen Lagen. Ich glaube, generell geht's wirklich nochmal darum, da zu reflektieren. Erstens, ist das so angemessen? Ist das so auch realistisch umzusetzen? Und dann, dass auch wirklich den Menschen, die es betrifft, klar ist, was sie auch zu tun haben in solchen Situationen und aber natürlich auch, worauf man zurückgreifen kann, also was man hat an Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten.
Ja, genau. Also wenn ich es richtig sehe, ist ja eine der Herausforderungen quasi, wenn es insbesondere länderübergreifender Einsatz ist und dann halt die Frage, wer das im Roten Kreuz führt. Und da geht es dann vielleicht auch um das Verhältnis zwischen den Landesverbänden und dem Bundesverband. Was ist denn da so der Plan? Wer würde denn länderübergreifende Einsätze des Roten Kreuzes dann führen?
Die Frage kann ich nicht, können wir, glaube ich, auch im Generalsekretariat auf keinen Fall alleine beantworten, weil es da immer unglaublich unterschiedliche Lagen gibt, unterschiedliche Betroffenheiten auch, für die es einfach gilt, tatsächlich Mechanismen zu schaffen. Also das ist auch eben einer der Unterpunkte dieser Handlungsempfehlung, dass man da Mechanismen findet, auf die man sich einigen kann, so dass man dann in dem Einsatz einfach schnell Entscheidungen treffen kann, wo die Führung liegt. So generell das zu entscheiden, das ist für uns, glaube ich, alle nicht machbar und vorstellbar. Das ist tatsächlich dann ein Prozess, auf den sich geeinigt werden muss. Vielleicht nur noch mal der Vollständigkeit halber. Rein in der Theorie ist es der übergeordneten Ebene ja immer möglich, eigene Mittel mit einzubringen oder vielleicht sogar die Koordination auch zu übernehmen. Das geht allein aus unserer Satzung hervor. Und im Ahrtal-Einsatz war das einfach so, dass der Bundesverband dem betroffenen Landesverband einfach die Unterstützung auch angeboten hat. Also wir haben hier Mittel, wir könnten hier noch Hilfeleistung einbringen. Es gab zwar einen DRK-eigenen Einsatz, aber den Gesamteinsatz hat der Bundesverband ja nicht geführt in dem Moment, sondern das war ein Unterstützungsangebot, was der Landesverband dann einfach tollerweise auch angenommen hat, wo man dann gemeinsam wirken konnte.
Genau, in dem Zusammenhang ist auch gleich die nächste Empfehlung, vorausschauende partizipative Klärung der Funktionen des DRK-Bundesverbandes beziehungsweise der Rollen auf Bundesebene bei Großschadenslagen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, also vorausschauend und partizipativ klären, also sprich wieder im Diskussionsprozess zu sagen, okay, was wäre denn da die Rolle des Bundesverbandes? Du hast schon auf die Satzung angespielt, aber eben auch konkret zu sagen, ja, genau, also was sind Funktionen und Rollen, die Bundesebene da übernehmen kann? Klingt vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie das vorhin, also so Organisationsstrukturen für Großschadenslagen. Ein Beispiel, also vielleicht eher so ein, wie soll ich sagen, ein Mechanismus oder eine Funktion, die da auch drinsteht, also da wird ein Fülz wird da genannt. Was ist denn das und welche Rolle spielt das bei länderübergreifender Koordinierung im Roten Kreuz?
Also Fülze gibt es ja an verschiedenen Stellen bei Einsätzen immer wieder. Und wir sprechen hier ganz konkret von dem Fülz auf Bundesebene, also dem Fülz im DRK-Generalsekretariat tatsächlich.
Genau, warte, da steht was für Führungs- und Lagezentrum, oder? Also genau. Soll irgendwas führen und soll eine Lageübersicht haben.
Das sagt zumindest der Name. Mhm. Und genau, vielleicht ein bisschen bei uns die Erklärung. Wir betreuen mit dem Fülz ja auch nicht nur die nationalen Einsätze, sondern unter anderem auch internationale Einsätze. Insofern ist das einfach das Organ im Generalsekretariat, was diesen Namen hat, Führungs- und Lagezentrum, worüber dann unterschiedliche Einsätze unterstützt, koordiniert und zum Teil auch geführt werden können.
Okay, aber das heißt, es ist quasi ein Lageraum, den es sowieso oder eine Lageorganisation auch, die es sowieso gibt, um zum Beispiel auch eben in der Auslandshilfe da aktiv zu werden und den man natürlich eben auch für Funktionen im Inland nutzen kann. Und eben das zu klären, wie das ausschauen könnte, wäre genau Thema von diesem Prozess, das auszuhandeln zwischen den Landesverbänden und dem Bundesverband. Was ist denn eine Funktion, die man da gut ansiedeln kann oder so?
Ja, genau. Also es wurde sich ja vor allem auch gewünscht, die koordinierende Funktion überhaupt auch zu stärken, weil man das einfach sehr geschätzt hat im Ahrtal-Einsatz, dass da sowohl Personal als auch Ressourcen drüber koordiniert und angefordert wurden. Das war auf jeden Fall so eine aus der Evaluation stark hervorgehende Erkenntnis, dass man sich das wünscht. Auch zum Fülz gibt und gab es jetzt schon Prozesse tatsächlich, die Rolle nochmal zu klären, zu überarbeiten. Es gab eine Arbeitsgruppe dazu, auch nicht nur das Generalsekretariat betreffend, die da jetzt vor allem in Hinsicht auf die Europameisterschaft, wo wir ja auch sehr stark involviert sind, das Thema Fülz sich nochmal angeguckt hat und da sämtliche Prozesse überarbeitet hat, auch sowas wie Personalplanung. Hier wurde nochmal viel ausgebildet, Simulationen durchgeführt, sodass man so anhand der Europameisterschaft wirklich den Fülz-Prozess schon mal austesten kann, um dann wieder daraus zu lernen und es nochmal weiter anzupassen.
Genau, das Beispiel hatte ich auch gleich im Kopf, weil das ist ja genau das Gleiche. Also da ist im Prinzip, das Deutsche Rote Kreuz hat den Auftrag, da den Sanitätsdienst sicherzustellen. Wahrgenommen wird das letztlich ja operativ von Einheiten irgendwie der Kreisverbände, aber letztlich sind da mehrere Landesverbände involviert. Und in der Summe ist aber trotzdem so, das ist ein gemeinsamer Einsatz mit irgendwie gemeinsamen Regeln und so weiter. Und das heißt, da wird aber jetzt auch schon das Führungs- und Lagezentrum da auf Bundesebene eben genutzt, um in dem Einsatz eben zu koordinieren und zu steuern. Hat es dann, oder würdest du sagen, ist es schon ein erster oder ein weiterer Evaluationsschritt zu sagen, okay, was haben wir denn da eigentlich an Erkenntnissen gewonnen, gerade zu diesem Thema und wie können wir das jetzt hier schon mal erproben und weiter auswerten oder ist es eigentlich mehr, weil es halt jetzt sein muss oder so?
Also ich glaube, man hat sich hier sehr stark angenommen, was eben zum Fülz auch rausgekommen ist in der Evaluation, beziehungsweise natürlich auch durch die eigene Reflexion des Einsatzes über die Prozesse, die im Fülz gelaufen sind. Und man hat da einfach gesehen, das ist so ein Thema, was dem Verband auch einfach sehr auf dem Herzen gelegen hat, dass das als eines der ersten Themen auch mit angegangen wird. Und da hat man jetzt die EM in dieser Hinsicht, aber auch tatsächlich in Bezug auf andere Themen, die hier vorkommen in der Evaluation, einfach auch als Testballon verstanden, Dinge mal durchzuplanen und durchzutesten und hier genau ein erstes Mal auszuprobieren, klingt nicht ganz treffen, aber irgendwie auch schon, also da Schritte voranzugehen und dann jetzt im Nachhinein eben nochmal zu gucken, sind wir da jetzt schon so weit, wie wir sein wollten und welche Schritte müssen wir dann weitergehen.
Okay. Nächste Empfehlung. Klärung staatlicher versus DRK eigener Einsatz und entsprechend gebundene Mittel und Kräfte. Was ist denn ein staatlicher und was ist ein DRK eigener Einsatz?
Generell ist das ein Hammerthema, kann ich vielleicht erstmal voransagen, weil das ist, glaube ich, das, wo viele in der Praxis auch erstmal vielleicht ein bisschen irritiert sind. DRK eigener Einsatz, wie können wir das denn überhaupt leisten? Wollen wir das leisten? Wir haben doch gar keine Mittel, sage ich mal so. Und genau darum geht es ja in dem Fall auch tatsächlich. Also im Alltag im DRK ist es ja tatsächlich so, dass wir vor allem eingebunden sind in staatliche, behördliche Einsätze, wo wir als Unterstützung mit angefordert werden und dadurch eben auch viele unserer Ressourcen finanziert sind über staatliche Mittel. Und es gibt Landesverbände und Kreisverbände, die da doch recht gut aufgestellt sind, auch eigene Ressourcen zur Verfügung zu haben, sodass sie halt in dem Fall, wo sie identifizieren, hier gibt es keinen staatlichen Auftrag, ich sehe aber trotzdem einen Bedarf, auch Hilfe zu leisten, dann entscheiden zu können, okay, wir machen das jetzt auch einfach, ohne die Ressourcen gebunden zu haben. Und genau das ist der Punkt, der eben auch im Ahrtal-Einsatz zu Komplikationen geführt hat, dass da auf der einen Seite das Bewusstsein darüber nicht ganz so verbreitet ist, wie es sein könnte, zu sehen, wir als DRK müssen das auch und dürfen das auch aus verschiedenen Gründen. Und dann müssen wir es aber auch eben noch können. Und darauf müssen wir uns vorbereiten und natürlich einerseits garantieren, dass eigene Mittel vorhanden sind, aber dann natürlich vor allem auch die Integration in die staatlichen Strukturen trotzdem zu schaffen und die Kommunikation und auch das Verständnis natürlich auf politischer Seite, warum macht das DRK denn jetzt eigentlich was Eigenes? Dürfen die das überhaupt? Ja, dürfen wir. Geht zum Beispiel aus dem DRK-Gesetz hervor, was als Bundesgesetz unseren Status als nationale Hilfsgesellschaft ganz allgemein mal regelt. Und das ist halt ein Gesetz, was für uns alle gilt.
Also das ist ja ein spannender Aspekt, weil ich habe das auch innerorganisatorisch, also das sind ja verschiedene Handlungsstränge. Also das eine, was du gesagt hast, ist, also als Beispiel für einen behördlichen Einsatz wäre halt eben tatsächlich so eine Schadenslage wird ja auch behördlich geführt und das wäre dann ein Fall von Katastrophenschutz. Das Rote Kreuz wirkt im Katastrophenschutz mit, hat dafür Ausstattung von den Ländern bekommen und setzt sie dann natürlich auch ein. So. Und das heißt, da kann so das Spannungsfeld, was da entsteht, ist ja zu sagen, naja, wenn ich das eben bekommen habe, dazu gesagt habe, dann muss ich das natürlich da auch einsetzen und dann ist aber entsprechendes Zeug und auch die Leute dafür gebunden. Und gleichzeitig, und das wäre ja vielleicht auch so ein Thema aus dem Grundsatz der Unabhängigkeit, also wir müssen ja jederzeit in der Lage sein, nach den Grundsätzen zu handeln. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass wir halt nach dem Master Not und so weiter uns da einsetzen müssen für bestimmte Dinge. Und das, heißt, was du beschrieben hast, also da muss ich aber in der Lage sein, das halt auch zu können. Also ich darf mich halt nicht so abhängig machen, dass ich das dann nicht mehr kann. Genau, das braucht natürlich entsprechende Ressourcen. Da sind vielleicht unsere Spenderinnen und Spender auch gefragt, das dann auch zu ermöglichen, neben den staatlichen Zuschüssen, die es da gibt. Und aber gleichzeitig im Roten Kreuz ist ja auch immer so, dass man sagt, oh, kein Einsatz ohne Auftrag und so. Und die Botschaft wäre jetzt eigentlich, dass der Auftrag nicht nur kommen kann von zum Beispiel einer Katastrophenschutzbehörde, einer Leitstelle, was auch immer, wo man halt da eingebunden ist, sondern der Auftrag kann eben auch kommen aus dem Roten Kreuz, nämlich zu sagen, oh, da ist Not, da ist irgendwie, da kümmert sich keiner, das müssen wir jetzt machen. Und jetzt geht's los. Mit allen Konsequenzen, weil dann halt vielleicht auch niemand da ist, der das gerne bezahlen möchte und so weiter. Aber das ist vielleicht ein Stück weit das, für was wir auch da sind, oder? Das wäre so die Erkenntnis.
Absolut. Und da kann ich zum Beispiel auch nochmal hinverweisen auf unsere Krisenmanagement-Vorschrift, die wir haben, wo das zum Beispiel ganz klar auch drinsteht, dass es halt unterschiedliche Möglichkeiten gibt, in den Einsatz zu gehen. Und eine ganz wichtige dabei ist aber eben auch der Einsatz auf Basis eigener Initiative. Natürlich auch da wird dann zugesagt, berührt nicht die auf Landes- und Bundesebene eingegangenen Verpflichtungen gegenüber staatlichen Strukturen, ja. Aber die Möglichkeit eines eigenen Einsatzes ist da und ist, wie du schon gesagt hast, auf Grundlage allein der Statuten der Föderation, aber eben auch unserer Grundsätze absolut auch notwendig, dass wir uns diese Möglichkeit erhalten und bewusst sind.
Okay, aber das ist ja das, was du da wieder angesprochen hast, also zu sagen, ich kann das schon machen, aber darf natürlich meine Verpflichtung dadurch nicht verletzen. Also im Sinne von, wenn ich halt diesen Deal eingehe, dann muss ich das natürlich auch leisten können. Und ich kann aber auch noch was anderes tun, weil wir eben ja insbesondere das Mandat auch haben. Das führt gleich zu der nächsten Empfehlung, weil damit ich sowas machen kann, gut, brauche ich ja irgendwie auch eine Übersicht. Ja, was habe ich denn eigentlich wo und was ist denn wie wo im Einsatz? Nämlich die Empfehlung heißt, gemeinsam genutztes Ressourcen- und Personalmanagementsystem. Da ist jetzt auch wieder so, jetzt als naiver Leser könnte ich da den Eindruck haben, naja, gibt es gar keinen zentralen Überblick über personelle und materielle Ressourcen für Großschadenslagen. Wie kann denn das sein?
Ja, das kommt daher, dass wir das als Generalsekretariat natürlich auch erstmal überhaupt nicht haben. Also klar, wir haben schon eine Bundesvorhaltung und wissen auch, was die beinhaltet und vielleicht auch am ehesten noch die Ressourcen, die auch über die internationale Hilfe zur Verfügung ständen. Aber die eigentlichen Helferinnen und Helfer, die kommen aus den Ortsvereinen, Kreisverbänden, Landesebene.
Genauso also das wie heißt, das Material. Ist wieder so dieser Föderalismus, der das natürlich erschwert, weil es eben nicht eine, wie soll ich sagen, eine Organisation ist, wo das ganz logisch ist, dass man eben bis ins Kleinste genau weiß, wie das ist, sondern das sind eben verteilte Akteure und damit man das weiß, müssen die das irgendwie zusammentragen. Und das wäre jetzt genau diese Empfehlung zu sagen, hey, dann braucht es halt ein gemeinsam genutztes Ressourcen- und Personalmanagementsystem. So.
Und vor allem dann auch den Aufwand und die Zeit und die Motivation, das auch zu befüllen tatsächlich.
Ja, okay, das ist ja logisch. Ein Tool löst keine Probleme, das stimmt. Man muss es schon selbst tun, das ist richtig. Aber wie jetzt konkret, also jetzt braucht es ein gemeinsam genutztes Ressourcen- und Personalmanagementsystem. Also wie soll denn dieser Herausforderung begegnet werden? Und du hast es vorhin schon angesprochen, welche Rolle spielt denn dabei der DRK-Server zum Beispiel?
Der DRK-Server, den gibt es ja eigentlich auch schon sehr lange im Verband, nur vielleicht noch nicht so aufgehangen, wie er jetzt aufgehangen ist und auch noch nicht so mit Ressourcen ausgestattet, wie er das jetzt ist. Auch das ist sicher nochmal verstärkt eine der Konsequenzen aus dem Ahrtal-Einsatz, dass man da nochmal gesehen hat, ja, das Tool ist ja schon da, das wird auch schon genutzt von den allermeisten Landesverbänden und das ist einfach das Tool, worin wir jetzt weiter investieren wollen, auf das wir uns einigen möchten, um das eben als Ressourcen- und Personalmanagementsystem zu nutzen.
Okay, aber das heißt, das wäre schon der Plan. Also das ist ja eine Entwicklung, die aus dem Roten Kreuz kam, die es schon sehr lange auch gab, wie du gesagt hast, die ist halt eben nicht flächendeckend 100% im Einsatz, aber schon, sagen wir mal, nennenswert. Und das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja einerseits jetzt so, ich glaube, das sind jetzt ja Stellen irgendwie im Generalsekretariat auch dazu angesiedelt, also wo man sagt, okay, das muss halt auch braucht es entsprechende Ressourcen, das zu betreuen, zu pflegen, weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig wird das jetzt aber dann so eingesetzt und ausgerollt und vernetzt, dass eben im Idealfall, wenn sich jeder die Mühe macht, das da ordentlich einzutragen, halt auch ein zentraler Überblick da ist, was gibt's denn und was ist vielleicht wo schon verplant oder was ist gerade im Einsatz, damit man eben diese Informationen aggregiert hat, letztlich auf allen Ebenen wahrscheinlich, weil eben der Landesverband dann auch sehen kann, was los ist und so weiter. Aber es ist dann ein gemeinsames Steuerungssystem vielleicht auch.
Genau, und natürlich auch nochmal da der Punkt, auch da muss natürlich abgestimmt sein, was steht uns denn aus diesem Material auch überhaupt zur Verfügung in so einem, in so einer Großschadenslage. Genau. Auch das ist ja nicht so, dass man dann auf alles einfach unbegrenzt zugreifen kann, sondern auch da sind eben Abstimmungsprozesse nötig, um dann zu wissen, was steht mir denn auch spontan in so einer Lage zur Verfügung, ohne da ja entweder Menschen auf die Füße zu treten oder vor allem auch Dinge anzufragen, die vielleicht dann doch auch staatlich verplant sind.
Genau, also das heißt konkret müsste man auch sagen, genau, da steht so ein Auto, aber Achtung, das ist in der Einsatzeinheit vom Land verplant und dann gibt es ein Aggregat, aber übrigens, da gibt es eine Vereinbarung mit dem Landkreis, dass das Altenheim XY speist, wenn da Stromausfall ist und so und deswegen kann ich das entweder nicht oder nur quasi so lange bis oder was auch immer dann eben nutzen. An dieser Stelle muss man natürlich sagen, also es hat eine Folge gegeben, die Folge 55 mit dem Sebastian Driemer, wo der Martin mit ihm unter anderem über den DRK-Server gesprochen hat und über noch andere Dinge. Und ich habe gerade für dieses Thema aggregierte Steuerungsübersicht jetzt allerdings quasi auf nur in Anführungszeichen auf Ebene eines Landesverbandes und einer Gemeinschaft gab es ein sehr schönes Gespräch mit der Madita Lang, der damaligen aus der Landesleitung der Wasserwacht in Bayern, die genau die gleiche Herausforderung auch hatten, um bestimmte Informationen eben zu aggregieren, jetzt in dem Fall auf Landesebene und wie wichtig eben so eine Steuerungsinformation auch ist. Also das heißt, da kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Heißt aber, der DRK-Server ist jetzt dafür gesetzt, Ressourcen, Personalmanagement und das Ziel ist quasi, den möglichst verbandsweit dann entsprechend einzusetzen, das so zu befüllen, damit man dann diese Informationen zur Verfügung hat.
Genau.
Ist das auch ein dickes Brett oder ist das ganz entspannt?
Ich glaube, das erklärt sich aus der Historie heraus. Ich glaube, wie war das? Der DRK-Server ist 2003 gestartet worden.
Ich komme ja aus Bayern, ich kenne mich da nicht so aus.
Ja, in einem Landesverband tatsächlich. Und auch das hat ja eine ganz lange Zeit gebraucht, den ja jetzt so übergreifend auch verfügbar zu machen und sich zu entscheiden, wir wollen dieses Tool auch nutzen. Also es ist da an vielen Stellen und Ecken auch immer wieder eine Herausforderung, unter anderem auch eben aufgrund unseres föderalen Systems. Und da stecken viele unterschiedliche Aspekte nochmal hinter, die auch den Prozess schwierig machen. Aber auch da, ich bleibe mal an meinem Optimismus da auch hängen. Man ist da auch schon viele Schritte weitergekommen. Also es haben sich viele Landesverbände jetzt nochmal angeschlossen. Ich weiß, da laufen auch viele Diskussionen zu, auch was das Befüllen von Informationen dabei angeht. Und Diskussionen sind ja erstmal auch nicht schlecht. Man kommt da ja weiter, auch wenn man sich vielleicht manchmal nicht einig ist und es dann schwierig ist, aber man bleibt da ja dran und versucht am Ende eine Lösung für alle zu finden.
Also was ja noch ein Aspekt ist, es ist ja nicht so, dass es sonst keine Ressourcen- und Personalmanagementsysteme gibt in der Organisation, und die Chance auch strategisch ist natürlich, wenn man sich darauf einigt, das halt auch zu bündeln und die Ressourcen halt auf dieses System auszurichten, in der Organisation zu lassen und natürlich einfach bedarfsgerecht dahin zu entwickeln, wie man es halt braucht. Und das ist schon natürlich, wie soll ich sagen, halt anders, als wenn man das halt aus der Organisation rausgibt. Also von dem her ist es wahrscheinlich strategisch schon eine sinnvolle Entscheidung. Empfehlung: Festlegung und Einführung eines gemeinsamen Informationstools für Großschadenslagen. Klingt erstmal ein bisschen so ähnlich, aber irgendwie scheint es dann eher auch noch um ein zentrales, aktuelles Lagebild und irgendwie Verteilung von Einsatzinformationen an die HelferInnen zu gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Worum, was ist da so das Thema?
Da, genau, du hast es total auf den Punkt gebracht. Da geht es eben nicht nur darum, Informationen über Ressourcen und Personal zur Verfügung zu haben, sondern eigentlich dann auch Informationen zurückzugeben wieder. Also an die Leute, die sie im Einsatz auch brauchen. Und das sind vor allem natürlich auch Menschen, die die Einsätze mit koordinieren, vielleicht an unterschiedlichen Stellen in den Landesverbänden, unterschiedliche Funktionen da auch haben, die nochmal andere Informationen brauchen als vielleicht die Helferin oder der Helfer vor Ort. Aber da vor allem ein bisschen auch wieder strukturierter Informationen zur Verfügung zu stellen. Zentrales Lagebild spielen so ein bisschen darauf ab, Informationen auch immer aktuell zur Verfügung zu haben, nicht auf den kommenden Lagebericht warten zu müssen, das einfach ein bisschen zentralisierter, gebündelter und schneller ergreifbar für machen für die Menschen, die eben bestimmte Informationen benötigen im Einsatz.
Okay, das heißt, im Ergebnis gibt es dann quasi so eine gemeinsame, flächendeckende Übersicht. Was ist denn wo los? Wer ist wo im Einsatz? Was ist da von mir aus jeweils der Auftrag? Von mir aus, keine Ahnung, wenn man sagt, es ist ein großer Einsatz und dann kommt jemand aus einem anderen Landesverband und ist da und da eingesetzt, dann weiß er auch, das und das passiert da, das haben die vor uns gemacht, keine Ahnung, pack mal besser noch was gegen Mückenstiche ein, was weiß ich, irgendwas. Also so wirklich in Echtzeit einen Überblick zu haben und den auch wieder natürlich eben nicht exklusiv von irgendjemandem, der das halt bearbeitet, sondern möglichst geteilt und vielleicht auch ein Stück segmentiert nach dem, was halt jeweils der Zuständigkeits- oder Auftragsbereich ist, bis hin aber zur Einsatzkraft, die dann weiß, worauf sie sich einlässt, wenn sie da gerade nachträglich irgendwohin alarmiert wird oder so. So klingt es jetzt für mich.
Genau, du fasst da tatsächlich so ein paar Sachen zusammen. Also den Punkt, den du gerade angesprochen hast, würde ich tatsächlich sogar beziehen auf nochmal eine andere Handlungsempfehlung. Die nächste nämlich, die Stärkung der Einsatzkräfteunterstützung bei Großschadenslagen, wo es dann wirklich auch um Vorbereitung der Helfenden geht, welche Informationen haben die zur Vorbereitung und Nachbereitung auch zur Verfügung. Und hier geht es wirklich, genau wie du schon gesagt hast, um die Erfassung auch von Einsatzstellen, Überblick über Einsatzstellen und eben welche Ressourcen sind gerade wo.
Aber das heißt, da müsste man sich auch wieder irgendwie auf irgendeine Art von technischem System einigen, über alle Verbandsebenen hinweg, was wiederum natürlich nicht ganz trivial ist, weil es auch wieder die gleiche Situation ist, dass natürlich da heute schon verschiedene Dinge im Einsatz sind, aber das halt nicht zwingend die gleichen Systeme sind und die halt auch nicht interoperabel sind, oder? Das ist so.
Ja, auf der anderen Seite, auch hier wird gerade zur EM jetzt schon diese Funktion getestet und angeschlossen an den DRK-Server auch.
Aha,
und
okay.
Genau, also tatsächlich werden die Informationen auch dann über Power BI aufbereitet und dargestellt werden, jetzt mal als Testballon in der EM, um dann auszuprobieren, bietet sich das denn auch so an zu diesem Punkt in dieser Hinsicht.
Also Power tatsächlich BI ist auch zum Analysieren und Visualisieren von Daten irgendwie.
Genau, oder? Richtig, um es einfach visuell besser aufzubereiten und schneller erfassbar zu machen. Mhm. Und auch da ist man tatsächlich jetzt für die EM wirklich schon viele Schritte gegangen. Das ist wirklich auch nochmal eine tolle Entwicklung hier gewesen.
Okay, also wäre schon wieder ein konkreter Fortschritt. Und weil ja eben da wieder Bund und Landesverbände zusammenarbeiten, kann man es eben dann auch konkret erproben und kann sagen, jawohl, das ist in Richtung dieses Ziels. Okay, jetzt hast du gesagt, ich habe das schon vorweggenommen, Stärkung der Einsatzkräfteunterstützung bei Großschadenslagen. Ich hatte für mich dann auch so drinstehen, dass da vor allem auch darum geht, also auch Angebote zur psychosozialen Notfallversorgung zu machen, tatsächlich fand ich ganz interessant, auch ein Feedback-System einzuführen. Also heißt, verstehe ich so, ich war da im Einsatz, wie ist denn das so gelaufen? Was möchte ich denn quasi der Organisation zurückmelden, wie es mir so ging? Und Wertschätzung der Helfenden habe ich da noch aufgeschrieben. Also wie, was heißt jetzt Stärkung der Einsatzkräfteunterstützung? Sind das so Punkte, die ihr da seht?
Ja, genau all das tatsächlich. Also wir haben auch wieder mal gesehen, wie wichtig natürlich Wertschätzung ist, weil die Leute natürlich auch über lange Zeiträume einfach großartige Sachen leisten und dass das einfach wichtig ist, bewusst zu sein, wie biete ich das dann auch? Also wie gebe ich das dann auch zurück? Und woher kommt in dem Fall welche Art der Wertschätzung und so weiter? Dass man sich zumindest auch damit auseinandersetzt, das als ganz wichtigen Punkt zu sehen. Feedbacksystem bezieht sich nicht nur auf nach dem Einsatz, sondern natürlich auch während. Mhm. Was fehlt da zum Beispiel? Welche Prozesse laufen nicht gut? Das ist gerade bei längeren Einsätzen natürlich auch einfach ein Thema, um da auch intern besser zu werden und besser zu sein. Und genau, also PSNV ist da sicher auch nochmal ein Thema, was auch ein super wichtiges ist. Und zwar hat das nochmal verschiedene Facetten. Es geht natürlich hier besonders um die Nachsorge auch der Einsatzkräfte, wo es hier einfach im Einsatz sehr, sehr unterschiedlich war, wo denn PSNV zur Verfügung gestellt wurde, eine Einsatzkraft im Nachhinein, vielleicht auch eine Einsatzkraft, die nicht regulär in zum Beispiel eine Bereitschaft eingebunden ist. Wie kriegen denn die Leute PSNV, die aus der Wohlfahrts- und Sozialarbeit kommen, einfach da auch Anlaufpunkte klar zu machen und festzulegen, genau wo, an welcher Stelle wird PSNV angeboten.
Okay, aber weil das ist jetzt vielleicht eine gute Ergänzung, weil sonst könnte wieder der Eindruck entstehen, ja, das gibt's heute nicht. Und das ist natürlich nicht so, sondern es gibt ja sehr wohl eben, und ich würde sagen, gerade Nachsorgeangebote sind ja ein ganz, ganz elementarer Teil von eigentlich allen Einsätzen. Das muss ja gar nicht so spektakulär groß sein wie jetzt im Ahrtal. Oder auch, okay, Feedbacksystem, klar, jetzt nicht im Sinne von, da gibt es ein Standard-Tool und das kannst du jederzeit nutzen und so, aber ich würde sagen, dass die Offenheit für Feedback schon immer da ist und gerade das Thema Wertschätzung, würde ich sagen, ist ja ein zentraler Punkt auch für die Führungskräfte, weil insbesondere im Ehrenamt ist ja so, also genau, die Leute müssen das ja nicht tun. Also von dem her kann man das, glaube ich, schadet es nicht, das auch anzuerkennen, auch innerhalb der Organisation. Aber das heißt, es geht eher darum, das nochmal ein Stück, sagen wir mal, auf alle potenziell beteiligten Personengruppen da auszudehnen und halt sicherzustellen, dass das, egal in welcher Konstellation man da auftritt, nicht vergessen wird oder so. Kann man.
Genau so ist es tatsächlich. Zum Thema PSNV vielleicht noch die Anmerkung, dass man das eben auch, ich muss mich jetzt wieder auf die EM berufen, aber das ist einfach, es wird an vielen Punkten, wir werden da einfach Dinge schon mal ausgetestet. Auch PSNV wird da schon mitgedacht und eingeplant und es gibt da Planungen dazu, wie allen Einsatzkräften in dem Fall PSNV auch besser angeboten werden kann.
So, nächste Empfehlung, strukturierte Einbindung von Spontanhelfenden. Das hatten wir ganz zum Anfang schon das Beispiel, aber jetzt muss man vielleicht noch kurz für diejenigen, für dieses Thema vielleicht doch noch Neues, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Was sind denn Spontanhelfende?
Spontanhelfende, das muss ich nochmal runterbrechen. Spontanhelfende vom Begriff her sind ja eigentlich erstmal Leute, die sich heute entscheiden, dass sie heute ins Ahrtal fahren und da mit anpacken möchten. Das sind vielleicht aber nicht mehr Leute, die vor 3 Wochen ins Ahrtal gefahren sind, weil dann ist ja nicht mehr spontan.
Nicht mehr spontan,
also tatsächlich,
okay.
Genau. Also es gibt tatsächlich auch zu dieser Begrifflichkeit echt viele Diskussionen, was benutzt man denn dann da? Es gibt unterschiedliche Arten von Leuten, die einfach nicht an eine Organisation gebunden sind, nicht registriert sind in irgendeiner Organisation, aber trotzdem in einem Einsatz mit anpacken wollen. Und ja, vielleicht ist es das auch genau. Also Menschen, die eben keine registrierten Helferinnen oder Helfer sind, zumindest nicht aktiv im Katastrophenschutz mitwirken und dann entweder sich ganz spontan entscheiden, in den Einsatz zu fahren, aber es gibt auch so Möglichkeiten, und es gibt ja in einigen Landesverbänden und Kreisverbänden auch hier bei uns im DRK, dass man vielleicht vorher zumindest schon mal irgendwie auf einer Liste steht und registriert ist und sich angeboten hat, in einem Einsatzfall ständig zur Verfügung. Und dann bin ich vielleicht trotzdem keine offizielle DRK-Helferin oder DRK-Helfer, aber ich möchte auf jeden Fall helfen, wenn Hilfe gebraucht ist.
Genau, das wären ja dann zum Beispiel diese Teamstrukturen, die es in verschiedenen Landesverbänden gibt. Aber das heißt, also Spontanhelfende sind auf jeden Fall mal Leute, die sind erstmal nicht in irgendeiner Hilfsorganisation, aber wenn es drauf ankommt, dann packen die halt mit an. Und das Phänomen kennt man natürlich auch, vielleicht auch zunehmend in den letzten 20 Jahren. Und das ging vielleicht los mit Sandsäcke-Schippen und heute ist es aber noch viel breiter, weil die halt eben sehr viele Aufgabenbereiche übernehmen und nach meiner Wahrnehmung zumindest auch sehr viel Anspruch auch drauf haben, tatsächlich nicht nur, wie soll ich sagen, da irgendwelche Hilfstätigkeiten auszuführen, sondern wirklich sich selbst auch zu organisieren, sehr autonom da zu agieren und auch wirklich elementare Beiträge leisten zu solchen Lagen und halt ein Akteur sind, genauso wie die Hilfsorganisationen auch, wie man schauen muss, wie man die verzahnt und möglichst gut ergänzt oder so.
Ja, genau. Und vor allem, es sind ja auch alles qualifizierte Leute, die im Leben stehen und berufliche Hintergründe haben, ganz viele Kompetenzen haben, die sie auch in den Einsatz natürlich mit reinnehmen, wo es dann einfach Strukturen wiederum braucht, die diese Kompetenzen erfassen und an die richtigen Orte bringen, wo sie dann eingesetzt werden können. Das ist natürlich eben genau der Punkt, dass das auch gewährleistet sein muss und dafür eben Strukturen geschaffen werden müssen.
Das ja, ist genau. Teil also ich habe das selber auch schon erlebt, also weil du gerade sagst, mit Spezialfähigkeiten, also ob das als Dolmetscher ist oder eben, was weiß ich, ein Staplerschein oder irgendwas, wo man sagt, ja, da sind wir auch froh, weil das haben wir selber jetzt auch spontan nicht dabei und das kann dann eben mal helfen. Aber in der Summe bei den Empfehlungen, wenn ich es richtig verstehe, dann ist ja die Zusammenfassung so, eigentlich geht es um eine Position, um eben aktiv mit Spontanhelfenden zusammenzuarbeiten, dann entsprechende Strukturen auch zu schaffen, vermutlich auch insbesondere zum, wie arbeitet man da eigentlich zusammen, wie funktioniert das gemeinsam und dann noch das Thema in die Aus- und Fortbildung jetzt im Roten Kreuz zu integrieren, so würde ich es mal zusammenfassen. Ist das so ungefähr das, was da der Plan ist?
Genau, also da sich dazu zu positionieren, Spontanhelfende mit einzubinden, dass das auf jeden Fall gewünscht und unterstützt ist, dann aber eben nicht nur im Einsatz sie mit einzubinden, sondern tatsächlich ist es ja so, auch im Alltag muss dafür viel passieren. Also da ist Aus- und Fortbildung natürlich nur einer der Punkte, dass Einsatzkräfte und Einsatzleitungen dann wissen müssen, wie binde ich sie mit ein. Aber da ist ja dafür ist dann viel wiederum nötig, viel an Struktur auch im Vorhinein. Wie betreue ich sie im Vorhinein, vielleicht auch im Nachhinein? Müsste ich den auch PSNV mit einbinden? Also da sind viele Bereiche auch schon in der Vor- und Nachbereitung mit involviert, die dann eben über den Einsatz tatsächlich auch hinausgehen.
So, aber das wäre jetzt wieder so ein Beispiel. Und also gibt ja in dem Fall gibt es von der, auch im Prinzip aus dem Kontext der Sicherheitsforschung beim DRK, gibt es ja eine riesen Materialsammlung mit Dokumentation, Evaluation, dann noch so eine so ein Praxis-Leitfaden, also bis hin zu wirklich, welche Gedanken mache ich mir im Vorfeld, für welche Aufgaben kann ich die einsetzen, wie ist es mit Versicherungsschutz, hier Checkliste erfassen, registrieren, was der Teufel. Also das ist alles fertig. Und es ist irgendwie seit 20 Jahren, also ich habe 2002 beim Hochwasser an der Elbe waren schon Spontanhelfer irgendwie mit dabei und so. Und jetzt die Frage, jetzt müssen wir das immer noch in eine Handlungsempfehlung reinschreiben, dass man das strukturiert einbinden muss. Also ist da irgendwie offensichtlich noch zu wenig passiert und das wäre aber jetzt wieder ein Beispiel für die Rolle des Innovationstransfers, weil da kann man jetzt schon gar nicht mehr so richtig von Innovation sprechen, sondern es ist eigentlich so Common Sense, aber ist noch nicht so richtig strukturell verankert. Ist das so genau so ein Beispiel, wo du sagst, okay, das da lohnt sich so eine Rolle und da müssen wir eben das versuchen anzuschieben?
Ja, ist das allerbeste Beispiel dafür. Also ich glaube, einer der Gründe, warum es auch heute eben noch so ein Thema ist oder war in dem Einsatz, ist eben, dass einerseits einfach eine große Unsicherheit immer noch da war, zumindest inwiefern man mit ungebundenen Helfenden oder Spontanhelfenden eben auch zusammenarbeitet in diesem Einsatz. Aber dass dann auch die Ressourcen gefehlt haben, auf die man auch spontan im Einsatz zurückgreifen kann. Also wir haben jetzt versucht, das über diese Praxisbroschüre zum Beispiel mal einfach zu bündeln als ein Produkt, was wir jetzt vielleicht im Innovationstransfer auch mal erstellt haben. Und da wirklich das, was irgendwie in fünf Schriftenreihen, kompakten Schriftenreihen verarbeitet wurde, mal jetzt in so eine handliche Broschüre einmal zusammenzufassen, wo man dann auch im Einsatz auf Dokumente mal zurückgreifen könnte, die dann sinnvoll sind. Und auch sicher ist das immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber genau, also das ist ein super Beispiel dafür, wo es super viel helfen würde, Informationen zu verbreiten, aufzuarbeiten, und dann anzustoßen, dass es in die Umsetzung geht. Und ich glaube tatsächlich bei dem Thema Spontanhelfende da wird auch stark unterschätzt, wie komplex das Thema ist. Das wiederhole ich auch gerne immer mal wieder, weil es eben nicht nur darum geht, wie gehe ich dann im Einsatz mit den Helfenden um, wenn da eine Person vor mir steht, was mache ich dann damit? Das ist ja nicht das, wo es anfängt und aufhört. Ich muss meine Helferinnen und Helfer und die Einsatzleitung auch schulen. Ich muss wissen, wie muss ich die spontan Helfenden vielleicht auch schulen und ausrüsten im Einsatz. Ich muss die vielleicht, wenn ich ein Team betreue, muss ich die vorher auch betreuen, muss sie nachher wieder betreuen, wie gesagt, PSNV anbieten. All das sind so Themenpunkte, da ist nicht nur eine Person involviert und vielleicht nicht nur ein Bereich und braucht zum Teil eben auch technische Lösungen vielleicht, die auch alle gerade zum Glück in der Entwicklung sind und zum Teil jetzt existieren, um die Hilfeleistung oder um das Hilfsangebot der spontan Helfenden mit Bedarf noch zusammenzubringen. Aber ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der ist auch komplex und auch deshalb sind wir da vielleicht noch nicht so weit, wie es sein könnte, weil das vielleicht auch nochmal eine bestimmte Betrachtung und Beleuchtung braucht einfach. Und auch das passiert jetzt gerade, das hatte ich eben schon angesprochen, durch diesen Prozess im Ausschuss Ehrenamtlicher Dienst. Da sind ja Leute auch dran, die das bearbeiten und ja, also wir sind da immer wieder mit dran in dem Thema und geben da auch unsere Erkenntnisse vielleicht mit rein und unsere Perspektiven.
Okay, und das ist jetzt auf jeden Fall da auch nochmal deutlich geworden und deswegen hier schon als konkrete Forderung mit drin.
Genau.
Nächste Forderung oder Empfehlung, Initiation eines bundesweiten Wissensmanagementprozesses. Und zwar soll man eine zentrale Plattform oder Datenbank mit einheitlichen Datenablage und Zugriffssystem implementieren zur Speicherung und Weitergabe von relevanten Wissen mit dem Ziel, dass das relevante Wissen alle erreicht. Und ich bin da gleich ein bisschen allergisch geworden, weil ich mir gedacht habe, ja, wie soll ich jetzt das sagen? Es ist jetzt ja nicht so, dass wir da zu wenig Werkzeuge haben für sowas im Roten Kreuz und historisch und so weiter. Aber also genau, also was ist jetzt, jetzt kommt also da noch ein Tool, aber diesmal schaffen wir es wirklich. Also weil, keine Ahnung, sowas wie die Wissensdatenbank oder was auch immer es da gibt. Also es ist ja nicht so, dass es zu wenig gibt, auch bundesweit und so weiter. Was ist der Plan? Was muss jetzt kommen?
Also die Idee hinter dieser Handlungsempfehlung ist zumindest genau das eben, dass es halt, dass man halt weiß, wo man Informationen findet, wenn man sie braucht. Und das macht es eben, genau wie du sagst, einfach schwieriger, wenn es eben 10 Plattformen gibt mit nicht immer vollständigen Informationen. Also eine zentrale Plattform, eine, die eben sämtliches Wissen abbildet, wäre dann einfach der Anlaufpunkt, wo man weiß, man findet vielleicht Forschungsergebnisse und gleichzeitig irgendwie Ausbildungskonzepte und wie auch immer. Aber auch das, muss ich dazu sagen, ist sicher einer der, also vielleicht nicht einer, sogar der komplexeste Prozess mit, weil das ja ein Thema ist, was den Verband schon lange auch beschäftigt.
Ja klar, wenn, also ich meine, das ist ja auch wieder so, weil das halt, das ist auch im Föderalismus nicht so einfach, aber ich finde jetzt, also nochmal, ich finde jetzt, das ist nicht so hübsch, das Tool und so, alles klar, aber es gibt halt die Wissensdatenbank und das ist genau dafür gedacht. Und jetzt weiß man auch nicht, hat man das, oder das ist vielleicht noch nicht, fehlt irgendwas oder was auch immer, aber ich frage mich halt, ist es jetzt wirklich sinnvoll zu sagen, okay, ich fange jetzt nochmal an, noch was Neues zu konzipieren oder sage ich halt lieber, wie beim DRK-Server, ich setze halt auf ein Ding, was da ist und sage halt, okay, wenn das noch nicht die Anforderungen erfüllt, was muss man denn tun, damit es das tut? Weil ich glaube, dass es vielleicht einfacher ist, als von null zu starten, zu sagen, okay, das ist relativ verbreitet, kann man, weiß ich auch nicht, vielleicht sind es nur 62% oder so, die das erreicht. Und deswegen muss man gucken, was muss man da noch tun? Also das, ich habe so das Gefühl, das ist so die leichte Idee zu sagen, ah ja, das Thema, da muss man halt noch ein Tool einführen und dann ist alles schick. Und eben das Tool löst keine Probleme, sondern eher was, das sind ja andere Phänomene, dass man das nicht schafft, eben das Wissen so zu organisieren und zu teilen, dass das halt auch in so einer föderalen Organisation gut funktioniert.
Genau, also was es am Ende wird, das ist, glaube ich, bei diesem Punkt auch noch offen und zumindest werden Elemente dieses Punktes angegangen, hatte ich eben schon mal erwähnt, über die Plattform der Gemeinschaften, was ja eigentlich mal initial als vor allem Kommunikationstool gedacht war, aber eben auch um Informationen dort abzulegen. Und das ist, also ja, es ist ein neues Tool, das ist in der Entwicklung, aber es ist vor allem, nimmt nochmal diese Kommunikationsperspektive auch mit, wo man dann einfach jetzt dann im Prozess sieht, ist das eben auch das Tool, diese zentrale Plattform zum Wissensmanagement, die es dann halt wird. Also wir sind ja lange noch nicht an dem Punkt, sage ich mal, dass wir jetzt auch entscheiden, welche welche Plattform ist es und wo liegt dann das ganze Wissen? Aber die Empfehlung sagt ja einfach nur aus, es sollte eine zentrale Plattform geben, bei der dann einfach alle wissen, da finde ich das, was ich brauche.
Nächste Empfehlung, Initiation von verbandsweiten Lern- und Umsetzungsprozessen. So, und irgendwie geht es da auch um Einsatzevaluationen, kontinuierlichen Verbesserungsprozess und Einführung eines strukturierten, kontinuierlichen Prozesses der Umsetzung von Erkenntnissen. Und da ist ja wieder die Frage, einerseits, naja, passiert das bisher nicht und andererseits ist das ja vielleicht genau der Kern von diesem Innovationstransfer, oder? Das ist das, was da passieren soll.
Genau. Also es ist jetzt nicht aus einer Rechtfertigung dieser Stelle oder dieses Aufgabenbereiches heraus entstanden, sondern vor allem, ich ordne noch mal kurz ein, was vielleicht in diesem ganzen Prozess auch aufgefallen ist. Ein ganz großer Teil der Erkenntnisse aus der Evaluation wird niemanden überraschen, weil die Erkenntnisse eben schon ganz lange da sind, weil Konzepte dazu auch schon ganz lange da sind und weil ein Großteil der Empfehlungen auch wiederzufinden ist im komplexen Hilfeleistungssystem. Wir haben es aber eben nicht geschafft, das komplexe Hilfeleistungssystem mit sämtlichen Unterpunkten und Spezifikationen, die da drin zu finden, so auf die Straße zu bringen, wie es halt sein könnte, was dann wiederum dazu geführt hat, dass wir in diesem Einsatz jetzt nochmal gesehen haben, das sind aber Punkte, die sind notwendig, um gemeinsam als Verband Großschadenslagen auch zu bewältigen. Also war da einfach die Erkenntnis, wir brauchen Prozesse, die dann sicherstellen, dass Erkenntnisse auch wirklich umgesetzt werden und die das nachhalten und die halt diese Umwege gehen, es muss halt erstmal alle erreichen und die müssen das alle verstehen und dann muss es noch Wege geben, das auch in die Praxis zu bringen, die das einfach ermöglichen und nachhalten und die Prozesse dazu schaffen. Das ist eigentlich der Hintergrund.
Mhm. Das ist ja tatsächlich jetzt wahrscheinlich die Frage, wie macht man das eigentlich am besten in so einer föderalen Organisation, die auch noch eben geprägt ist eigentlich von einem breiten ehrenamtlichen Engagement und aber auch natürlich von beruflichen Funktionen. Wie organisiert man das? Für mich war noch so eine Frage, ihr habt ja jetzt die erste Fachtagung Innovationstransfer im Deutschen Roten Kreuz veranstaltet in Berlin und so. Und jetzt, also wäre das ein Baustein zu sagen, okay, dieses Thema irgendwie bewusst zu machen und in den Fokus zu rücken und, wie soll ich sagen, vielleicht auch für gute Ideen zu werben oder so. Kann man das so sagen?
Auf der einen Seite das auf jeden Fall. Also, und es gibt ja immer wieder viele neue Themen und Innovationen und Konzepte. Ich glaube aber, es muss auch viel darum gehen, nochmal dazu zurückzukommen, was wir dann eigentlich als DRK sind und wofür wir stehen und welche Möglichkeiten wir dazu auch haben. Was wir eben für einen Status auch haben als nationale Hilfsgesellschaft, was das bedeutet in der Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Hilfsorganisationen. Was bedeutet es eben auch eigene Ressourcen zur Verfügung zu haben, Hilfe nach dem Maß der Not zu leisten. Also viel kommt ja auch immer wieder auf diese Themen zurück. Ja, auch, also Innovationen müssen auch oder sollten umgesetzt werden, aber die müssen auf das aufbauen, was wir eigentlich eh schon leisten können und sich dem einfach mehr wieder bewusst zu werden.
Und vielleicht nochmal kurz zu dieser Fachtagung Innovationstransfer. Magst du nochmal kurz beschreiben, was war denn das für eine Veranstaltung? Was ist da passiert?
Genau, also wir haben im Februar die erste Fachtagung Innovationstransfer veranstaltet, die wir auch eröffnet haben, mehr oder weniger mit den Handlungsempfehlungen aus der Hochwasserevaluation und haben dann tatsächlich auch zu unterschiedlichen Themen Diskussionen uns angehört und Einblick erhalten aus unterschiedlichen Ebenen und Gliederungen aus dem DRK. Was könnte es denn auch so schwierig machen, die Empfehlungen umzusetzen? Was sind da auch Realitäten zum Beispiel auf Kreisebene? Wie arbeiten wir als nationale Hilfsgesellschaft quasi auch mit der Wohlfahrt zusammen sozusagen? Wie bringt man da sämtliche Aspekte unter diesen Schirm komplexes Hilfeleistungssystem? Und haben dann aber vor allem auch nochmal intensiver erarbeitet, was sind denn die Umsetzungshürden für Konzepte aus der Forschung, aber vielleicht auch für Beschlüsse, die wir gefasst haben im DRK, dass die Strategie oder die Handlungsempfehlungen generell, es gibt ja einerseits die strategischen und dann gibt es die einsatztaktischen Handlungsempfehlungen auch nochmal, die betreffen eher die operative Perspektive, aber die sind auch zum 16.3 bist du es geworden. Wie gesagt, die sind dann auch für den Gesamtverband verbindlich. Und was sind denn Dinge, die das behindern, dass das in die Praxis kommt? Und das haben wir eben dort auch viel diskutiert und haben da wirklich auch nochmal viele Punkte gefunden an Schrauben, an denen man nochmal stellen kann, um eine Entwicklung als Verband auch einfach nochmal mehr zu fördern und voranzubringen.
Okay, das wäre jetzt noch so eine Frage gewesen, weil du warst ja im Prinzip, würde ich sagen, Veranstalterin, Mitveranstalterin, Veranstalterin. Also würdest du für dich sagen, Mensch, also du hast da irgendeine Erkenntnis rausgezogen? Also war das wirklich so, dass du sagst, ah, das hat sich schon gelohnt, dass wir da zusammengekommen sind? Oder hast du das Gefühl, naja, muss man halt jetzt machen, aber so richtig gerissen hat es das nicht?
Inhaltlich fand ich die Veranstaltung für mich persönlich wirklich, wirklich wertvoll. Ich weiß, es sind auch im Nachhinein Prozesse losgegangen, die jetzt tatsächlich schon mal für mehr Transparenz an einigen Stellen gesorgt haben, die Dinge vorangebracht haben. Und die Ergebnisse habe ich zum Beispiel auch mitgenommen jetzt mal in das erste Treffen der Steuerungsgruppe zum Innovationstransfer, sodass wir eben auch die Hürden uns nochmal, die Umsetzungshürden uns auch da weiter mit anschauen. Und das war einfach ein total guter Grundstein auch mit für den Prozess, der jetzt losgeht, um so verbandsübergreifend jetzt auch Umsetzungsprozesse zu starten.
Okay, und heißt aber, weil du hast ja gesagt, es war die erste Fachtagung Innovationstransfer, war das eine Eintagsfliege oder hast du das Gefühl, das könnte man auch verstetigen in der Organisation?
Meine Hoffnung ist groß, dass man das gerne nochmal wiederholen möchte.
Okay, genau, das heißt, es noch nicht entschieden oder ist schon entschieden?
Genau, ist noch nicht entschieden. Okay. Ich drücke die Daumen und hoffe, dass andere Personen das auch so sehen.
Sehr gut. Also Werbung ans Management, eine Gelegenheit, um eben Wissen in die Organisation zu tragen, könnten solche Vernetzungsveranstaltungen sein. Empfehlung: Stärkung und Harmonisierung der Aus- und Fortbildung. Also irgendwie, man soll die Weiterbildungssysteme der Landesverbände irgendwie harmonisieren. Natürlich auch wieder die Frage, wieso ist denn das heute so unterschiedlich? Ist ja ein rotes Kreuz.
Ja, es ist ein rotes Kreuz und aber auch wieder durch viele unterschiedliche Aspekte zu begründen. Auch historisch gesehen ist das Rote Kreuz ja nicht als Bundesverband entstanden, sage ich mal so. Wir sind abhängig von den Gesetzen der Länder. Es gibt unterschiedliche Gesetzgebungen, nach denen sich eben die Landesverbände auch richten müssen. Und genau, ich glaube, das betrifft irgendwie sämtliche im Katastrophenschutz engagierte Personen, dass da die Realitäten einfach je nach Landesverband unterschiedliche sind. Genau, man eben für so einen übergreifenden Prozess, wo es eben darum geht, sich als ein Gesamtverband aber doch vorzubereiten, doch irgendwie einigen sollte auf gemeinsame Ausbildungsstandards und Inhalte. Und auch da sind komplexe Prozesse im Hintergrund notwendig und finden ja auch statt an verschiedenen Stellen, nur mal angefangen mit einer Überarbeitung der DV 100 zum Beispiel, was ja nicht nur bei uns im Roten Kreuz ein Thema ist, da sind wir auch abhängig mit von verschiedenen Stellen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema auch nochmal.
Genau, ganz kurz, DV 100 ist so eine Vorschrift, wie man großen Schadenslagen so stabsmäßig führt, oder? Das ist das, was da dahinter steht und wie man die möglicherweise anpassen muss, auch an Entwicklungen in der Realität. Aber das heißt, beim Roten Kreuz ist es wie beim Staat, also Bildung ist Ländersache und du hast schon ein Argument gesagt, ja klar, es sind unterschiedliche Regulierungen, aber es gibt wahrscheinlich schon Dinge, die auch gleich sind im Roten Kreuz. Das heißt, da gäbe es vielleicht ein gewisses Potenzial, um eben Bildung zu vereinheitlichen. So, wir haben es fast geschafft, aber ein Aspekt noch, weil es gibt ganz unscheinbar, ist nochmal so eine Anmerkung am Rand und da steht drin, Identifikation und Gewährleistung der Einsatzbereitschaft von Schlüsselpositionen und Mechanismen für Großschadenslagen. Und ich habe mich erstmal gefragt, warum ist das kein regulärer Punkt geworden? Durfte es nicht mehr als 10 sein?
Doch, absolut. Es sind ja 11 geworden.
Ach, sind es 11? Jetzt sind 11, Entschuldigung.
Alles gut, genau. Nee, es kam daher, dass sich alle Handlungsempfehlungen sehr konkret haben ableiten lassen aus den Daten, die uns vorlagen. Mhm. Und bei der Empfehlung war es einfach so, dass nicht aus den Interviews und aus den Daten einfach konkret hervorging oder die Aussagen getätigt wurden, wir brauchen hierzu das und das. Mhm. Und daher ist es eine ergänzende geworden, die quasi auf der Metaebene Sinn macht, um die Aufgaben zu erfüllen, die oder die Herausforderungen zu bewältigen, die an uns gestellt wurden in diesem Einsatz. Aber sie ist als Ableitung eher zu verstehen und war quasi als nicht Vorschlag, weil am Ende ist es ja auch beschlossen worden, aber es ist quasi eine indirekte Empfehlung dadurch geworden.
Okay, so, aber das heißt Identifikation und Gewährleistung der Einsatzbereitschaft von Schlüsselpositionen. So, welche Schlüsselpositionen und Mechanismen sind denn da gemeint?
Ganz unterschiedliche. Zum Beispiel Personen, die Lageerkundung durchführen, auch ein Mechanismus zur Lageerkundung. Es findet sich zwar in der anderen Handlungsempfehlung auch nochmal wieder, aber auch dafür müssen natürlich Leute im Vorhinein schon identifiziert werden, die das auch tun können, in die wir einerseits das Vertrauen haben, dass sie das auch gut machen in der Situation, die da ausgebildet sind, und das gesamtverbandlicher, also Prozess auf Bundesebene sozusagen passiert. Genauso wie das Thema PSNV doch auch eher als strategischer Einsatzpunkt, der nicht nur operativ vor Ort ist und zusammenarbeitet mit oder zur Verfügung steht, den betroffenen Personen oder auch Helferinnen oder Helferinnen, sondern eine Position, die das Ganze nochmal mehr überblickt als langfristigen Prozess, auch was muss dem betroffenen Landesverband oder Kreisverband vielleicht zur Verfügung stehen in der Hinsicht. Ein ganz großes Thema ist auch das Thema Medien gewesen, wo natürlich auch im Einsatz sowohl für die innerverbandliche Kommunikation als aber auch nach außen hin, ja, es ist absolut wichtig, es immer wieder zu kommunizieren, was geht denn eigentlich vor Ort vor, auch so ein bisschen mit im Blick zu halten, was passiert in den Medien und das mit abzugleichen mit den Einsatzsituationen, mit den Bedarfen aus der Bevölkerung und mit dem, wo wir auch aktiv werden müssen als Rotes Kreuz.
Okay, also damit die Kommunikation und die Lage irgendwie gut zusammenpassen irgendwie. So, jetzt sind es so Spezialressourcen oder so. Wo kommen die denn her?
Es gibt ja schon unglaublich viel Expertise in unserem Verband, kann ich nur dazu sagen. Also wir haben ja ganz viele Menschen, die auf allen Ebenen zum Beispiel zum Thema Kommunikation schon arbeiten. Kommunikation und Presse, Referentinnen und Referenten in allen Landesverbänden, Kreisverbänden gibt es die. Natürlich auch im Generalsekretariat, das wäre so der eine Punkt. Wir haben eine unglaubliche Expertise, was das Thema Lageerkundung auch angeht. Auch da wäre einfach der Schlüssel, das nochmal zu bündeln und in Prozesse zu fassen und vor allem eben in länderübergreifende Lagen, sich das da nochmal zusammenzufinden und zusammenzufassen dazu. Es ist schon super viel Expertise da bei uns im Verband, die sicher, also die im Inland gesammelt wurde, die auch im Ausland ganz schön viel schon da ist durch die Prozesse, die auch über die Föderation durchgeführt werden. Wenn zum Beispiel in anderen Ländern mal größere Katastrophen passieren, das muss man, ja, die Personen muss man im Vorfeld identifizieren und sicherstellen, dass sie im Einsatz dann auch zur Verfügung stehen und alle mit einem gleichen Informationsstand und Erwartungsstand in den Einsatz dann auch reingehen.
Okay, also eigentlich nichts Neues, sondern eher sicherstellen, dass das irgendwie dieses Potenzial auch systematisch genutzt wird dann in solchen Lagen. Also vielleicht auch wieder ein Teil des komplexen Hilfeleistungssystems, könnte man auch sagen, weil das sind ja auch Fähigkeiten, die schon da sind oder so.
Absolut, genau.
Okay, Sabrina, habe ich was vergessen?
Also ich kann nur noch mal sagen, nach all dem, was wir hier auch so durchgekaut haben, man hat ja vielleicht gesehen, es ist echt ein komplexer Prozess. Es ist auch schon ganz viel da, auf das wir zurückgreifen können. Und es ist, glaube ich, super wichtig, dass jeder an jeder Stelle des Verbandes auch einfach versteht, dass er Teil dieses ganzen Konstruktes am Ende auch ist. Egal, wo er sitzt, ob er in der Wohlfahrt oder in einem Krankenhaus oder in den Blaulichtgemeinschaften, nenne ich es jetzt nochmal, sitzt am Ende, genau, sind alle irgendwie betroffen von nicht nur diesem Prozess, sondern ja auch von dem Wunsch, besser zu werden, auch in kommenden Einsätzen. Und es gibt sicher Sachen, die aus den Handlungsempfehlungen, wo es sinnvoll ist, die auch gebündelt anzugehen, wo es einheitliche Prozesse zu geben sollte und auch muss auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch einige Sachen, die können unabhängig passieren und die müssen zum Teil auch unabhängig passieren. Da denke ich jetzt nochmal eben an den Punkt DRK-eigener Einsatz und staatlicher Einsatz und so weiter. Also da ist jeder auf jeder Ebene irgendwie berührt von diesen Punkten und ist, ja, da hoffe ich, dass jeder für sich ein bisschen was mitnimmt und die Motivation und Lust hat und den Drive, ein bisschen was voranzubringen, so dass wir dann wirklich in Zukunft, wenn wirklich nochmal so eine komplexe, außergewöhnliche Lage auftritt, noch besser einfach zusammenarbeiten können.
Okay, also ein Appell an die Einheit des Roten Kreuzes und eben diese Stärken, die da verteilt unterwegs sind, zu bündeln und gemeinsam für ein gutes Ergebnis zu nutzen.
Genau.
Sehr schön. Dann haben wir noch zwei Fragen, die wir allen unseren GästInnen stellen. Und zwar, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Mein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis war vielleicht ist es dieser ganze Prozess jetzt auch gerade, dieser ganze Evaluationsprozess. Ich hatte das am Anfang schon mal kurz erwähnt. Am Ende wollen wir alle das Gleiche. Wir sind alle Rotes Kreuz und wir haben das alle in uns und wir arbeiten alle auf das Gleiche hin. Und das immer wieder zu merken und dass wir eigentlich wirklich alle hinter unseren Grundsätzen auch stehen und als Rotes Kreuz Gutes tun wollen. Vielleicht sind das immer wieder so Rotkreuz-Momente, die Arbeit dann auch einfach so toll machen.
Okay. Und was würdest du Menschen empfehlen, die neu ins Rote Kreuz kommen? Also, sie wissen noch gar nichts, die fangen jetzt neu an. Was würdest du denen empfehlen? Was ist dein Tipp an neue RotkreuzlerInnen?
Sich ganz viel zu informieren über das Rote Kreuz, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Auch mal über den Tellerrand zu blicken, nicht nur einer bestimmten Gruppe von Personen zuzuhören, sondern sich doch auch mal zu vernetzen mit anderen, ja, vielleicht sogar Gliederungen. Das ist ja zum Beispiel auch möglich über die Social Innovation Community. Das ist eine Plattform, über die man sich als DRK-Person anmelden kann, um auch in Austausch zu kommen mit anderen Gliederungen und Ebenen und so weiter. Und da wirklich mal zu verstehen über die Zeit, wie unterschiedlich das Rote Kreuz ist und was es da alles für Fähigkeiten gibt und Mechanismen, was das DRK alles leisten kann. Und am Ende alles, um nach dem Maß der Not Hilfe zu leisten. Ja.
Ein wundervolles Schlusswort. Genau. Sabrina, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute bei uns zu Gast warst. Und genau, ich bin gespannt, wie es mit dem Innovationstransfer weitergeht in der Organisation.
Dankeschön, Gabriel. War mir eine große Freude.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.